Und bevor wir zu der Geschichte selber kommen, einfach ein kleines bisschen Hintergrund dazu. Es geht nämlich bei dieser Geschichte um die Bundeslade. Und jetzt, was ist die Bundeslade? Im zweiten Buch Mose erzählt die Bibel, dass Gott einen Bund geschlossen hat mit den Israeliten, mit seinem Volk. Und Gott sagt den Israeliten dort, ihr sollt mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei euch wohnen kann. Und dann kommt so eine, also Stichwort Gegenwart Gottes, darum geht's. Gott will bei seinem Volk wohnen. Und dann kommen eben dort in der zweiten Hälfte vom zweiten Buch Mose eine Reihe von ziemlich präzisen Bauanweisungen, wie dieses Heiligtum aussehen soll. Und unter anderem wird dort auch eine, ja, wie soll ich sagen, eine spezielle Kiste beschrieben, wenn man das mal so profan nennen darf. Und diese Kiste, das ist die sogenannte Bundeslade. Und die Bundeslade steht im Alten Testament im Mittelpunkt des Heiligtums. Also so rein, wie soll ich sagen, räumlich, geografisch, kannst du nicht näher an die Gegenwart Gottes rankommen als diese Bundeslade. Und wenn du Gott begegnen möchtest, dann musst du dorthin gehen, wo die Bundeslade ist. Und dann passiert eines Tages die Katastrophe. Die Israeliten waren im Krieg mit den Philistern. Das war sozusagen ein Nachbar der Israeliten, ein Nachbarstamm. Und es gelingt diesen Philistern, die Bundeslade zu rauben und in ihr eigenes Gebiet zu entführen. Und Gott bestraft aber die Philister dafür über mehrere Monate hinweg, und die Bibel beschreibt das recht detailliert mit Seuchen und was da nicht alles über die Philister hereinbricht. Das geht insgesamt 7 Monate lang, und irgendwann kommen die Philister an den Punkt, dass sie einfach sagen, nee, es reicht, wie werden wir dieses Ding wieder los? Und dann beratschlagen sie, und also salopp gesagt kommen sie ja auf die Idee, pass auf, wir fahren dieses Ding wieder hin zur Grenze von den Israeliten und sagen, da habt ihr das Ding wieder zurück, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Und genau das tun sie dann auch. Sie laden die Bundeslade auf einen Viehkarren, fahren damit an die Grenze zu Israel, stellen das hin. Das ist ganz lustig beschrieben. Sie beobachten dann, was machen die Israeliten? Die Israeliten holen die Bundeslade. Alles klar, die Philister können wieder nach Hause gehen und sind diese Bundeslade erfolgreich losgeworden. Und an dieser Stelle setzt die Geschichte ein, um die es heute gehen soll. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr sie gerne aufschlagen. Zweites Buch Samuel, Kapitel 6. Zweites Buch Samuel, Kapitel 6, die Verse 1 bis 15. Und dort erzählt die Bibel, daraufhin rief David, also der König von Israel, daraufhin rief David alle besonders bewährten Männer Israels zusammen. Es waren 30.000 Mann. Er führte sie nach Bala im Gebiet von Juda. Sie sollten die Lade Gottes holen, die den Namen des Herrn, des Allmächtigen trägt, der über den Cherubinen thront. Sie stellten die Lade auf einen neuen Wagen, nachdem sie sie aus dem Haus Abinadabs geholt hatten, das auf einer Anhöhe stand. Usa und Achjo, die Söhne Abinadabs, lenkten den Wagen, auf dem sich die Lade Gottes befand. Achjo ging vor ihr her. David und das ganze Volk Israel tanzten begeistert vor dem Herrn. Sie sangen und spielten auf Zittern, Harfen, Tamburinen, Rasseln und Zimbeln. Doch als sie zur Tenne von Nachon kamen, stolperten die Rinder, und Usa streckte die Hand aus, um die Lade Gottes festzuhalten. Da wurde der Herr zornig auf Usa, weil er das getan hatte. Und Gott tötete ihn, sodass er dort neben der Lade des Herrn starb. David war empört, dass der Herr Usa so aus dem Leben gerissen hatte. Er nannte den Ort Peres Usa, diesen Namen trägt er noch heute. David bekam an jenem Tag Angst vor dem Herrn und fragte sich, wie soll die Lade des Herrn jemals zu mir kommen? Und er beschloss, die Lade des Herrn nicht in die Stadt Davids zu bringen. Er brachte sie stattdessen in das Haus von Obed-Edom aus Gat. Die Lade des Herrn blieb 3 Monate bei der Familie von Obed-Edom, und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Dann erfuhr König David, der Herr hat Obed-Edoms Haus und alles, was er besitzt, wegen der Lade Gottes gesegnet. Da ging er zum Haus Obed-Edoms, um die Lade in einem festlichen Zug in die Stadt Davids zu holen. Und die Geschichte geht dann noch ein paar Verse weiter, noch mit ein paar anderen Aspekten, aber für uns heute soll es mal bis dahin gehen. Und es ist schon eine ganz schön krasse Geschichte. So eine von den Geschichten, wo man auch so ein bisschen Mühe hat und sagt so, also ob dieser Gott des Alten Testaments wirklich der gleiche sein kann wie dieser Gott des Neuen Testaments, weiß ich nicht, wie ich das zusammenbringen soll. Weil dieser Usa, der versucht ja eigentlich nichts anderes, als zu verhindern, dass die Bundeslade irgendwie umfällt, in den Dreck kippt, und er wahrscheinlich im Reflex, wahrscheinlich ohne drüber nachzudenken, langt er dahin, weil das so ein heiliger Gegenstand ist, und dafür fällt er tot um. Klingt irgendwie ganz schön willkürlich, dafür, dass jemand dort was in bester Absicht gemacht hat. Und es lohnt sich deswegen, bei dieser Geschichte auch ein bisschen tiefer nachzugraben. Was ist da eigentlich wirklich passiert? Oder was sind so diese Hintergründe, warum es überhaupt zu diesem Tod von Usa gekommen ist? Zur Erinnerung, ich habe vorher gesagt, die Bundeslade ist im Alten Testament untrennbar verbunden mit dieser Gegenwart Gottes. Du kannst räumlich nicht näher an die Gegenwart Gottes rankommen als diese Bundeslade. Und jetzt sagt das Alte Testament immer wieder, wenn diese Heiligkeit Gottes in direkte Berührung kommt mit der Sündhaftigkeit von uns Menschen, dann nimmt das kein gutes Ende für uns Menschen. Im Alten Testament sind immer wieder Leute ums Leben gekommen, weil sie in direkte Berührung mit dieser Heiligkeit Gottes gekommen sind. Und es hat erstmal gar nichts zu tun irgendwie mit Strafe oder mit Zorn Gottes oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach eine Folge davon, dass diese absolute, hundertprozentige Heiligkeit Gottes sozusagen nicht in einem Raum existieren kann mit der Sündhaftigkeit von uns Menschen, so wie eben sozusagen Licht und Dunkelheit auch nicht gleichzeitig sein können. Es ist entweder Licht oder es ist dunkel, aber dort, wo Licht ist, muss die Dunkelheit verschwinden. Die Bibel erzählt zum Beispiel mal von einem Gespräch zwischen Gott und Mose, und Gott und Mose, die hatten ein sehr vertrauensvolles Verhältnis. Es gibt eine total schöne Stelle im Alten Testament, wo mal so gesagt wird, Gott und Mose redeten wie zwei Freunde miteinander reden. Das finde ich ein total schönes Bild. Und so erzählt eben die Bibel auch von einem Gespräch zwischen den beiden, wo Gott wirklich total liebevoll mit Mose umgeht, total wertschätzend. Also das ist weit entfernt von jedem Zorn und Gericht und was fällt dir ein und irgendwie sowas. Und Mose äußert in diesem Gespräch den Wunsch und sagt, Gott, ich möchte dich sehen. Und Gott erfüllt Mose diesen Wunsch, aber er sagt zu Mose dann auch, 2. Mose 33, mein Gesicht kannst du jedoch nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Wenn diese Heiligkeit Gottes in direkte Berührung kommt mit der Sündhaftigkeit von uns Menschen, dann hat es für den Menschen ungute Folgen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Bundeslade. Aus diesem Grund hat Gott auch eine Reihe von sehr konkreten Anweisungen erlassen, wie diese Bundeslade transportiert werden soll. Im 5. Buch Mose heißt es, der Herr wählte den Stamm Levi aus, die Lade des Bundes des Herrn zu tragen. Und damit die getragen werden kann, gibt es auch bei der Bauanleitung der Bundeslade die Anweisung, dass dort Ringe eingezogen werden sollen, sozusagen am Deckel dieser Bundeslade. Und da sollen vergoldete Stangen eingesetzt werden und an diesen Stangen soll diese Bundeslade getragen werden. Und der springende Punkt ist, wenn David und die Israeliten dieses Gebot beachtet hätten, dann hätte es gar keine Gefahr gegeben, dass die Lade hier von irgendeinem Viehwagen runterkippt oder so. Wenn da vier Mann diese Lade an solchen Stangen tragen und einer stolpert, ist irgendwie das Schlimmste, was passieren kann, dass die vielleicht ein bisschen unsanft auf den Boden aufsetzt, aber die kippt jetzt nicht irgendwie runter und landet im Dreck. Und es gibt auch keine Notwendigkeit, diese Lade irgendwie direkt zu berühren, diesen Gegenstand der Gegenwart Gottes. Und ich vermute eigentlich, der Hauptgrund, dass Gott in diesem Moment zornig war auf die Menschen, ist nicht, weil es gar nicht so sehr in erster Linie, weil dieser Usa an die Lade hingefasst hat, sondern deswegen, weil sie eigentlich überhaupt die Lade auf diese Art und Weise transportiert haben. Erstens hat es das Gebot von Gott übertreten, zum einen, aber zum zweiten war es in gewisser Weise auch eine ganz schöne Respektlosigkeit. Gott sagt, diese Lade soll von Priestern getragen werden, und die Israeliten packen sie halt, auf gut Deutsch gesagt, auf den Viehkarren und fahren sie damit durchs Land. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Gott vor allem mal in dem Moment zornig geworden ist. Jetzt, was bedeutet das für uns hier und heute? Die Geschichte ist natürlich nicht jetzt irgendwie 1:1 auf uns heute und unsere Situation und auf unseren Umgang mit der Gegenwart Gottes übertragbar. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, durch Christus sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Jesus, der Sohn Gottes, ist auf diese Welt gekommen, ganz als Mensch. Er hat gelebt, ganz ohne Sünde, und er ist stellvertretend für die Sünden der gesamten Menschheit am Kreuz gestorben. Und dadurch ist jeder Nachfolger von Jesus durch das Blut von Jesus heilig. Und auch in den Augen Gottes heilig. Selbst wenn es in unserem Leben Dinge gibt, wo wir mit Sünde zu tun haben, und da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir alle werden, solange wir hier auf dieser Welt leben, immer wieder auch mit dem Thema Sünde zu kämpfen haben. Aber trotzdem sind wir in den Augen Gottes heilig, weil wir durch das Opfer von Jesus heilig und gerecht gemacht sind. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, einzutreten in diese Gegenwart Gottes und ihn einfach ganz unmittelbar zu erleben als liebenden Vater. Und wir müssen nicht wie die Israeliten zur Zeit des Alten Testaments so diese Sorge haben, was passiert, wenn ich wirklich mit dieser Gegenwart Gottes, mit dieser Heiligkeit konfrontiert werde. Weil wenn wir Gott begegnen, ist es nicht mehr dieses Aufeinanderprallen des Heiligen auf die Sünde, sondern da trifft das Heilige durch das, was Jesus gemacht hat. Das ist der elementare Unterschied. Und deswegen ganz wichtig, wenn wir über die Gegenwart Gottes sprechen, wir müssen aufhören, weiß ich, vielleicht geht's dir auch gar nicht so, vielleicht ist es für dich gar nicht angstbehaftet, aber es geht immer wieder Menschen so zu sagen, wow, wenn ich Gott begegne, ich weiß, wo es in meinem Leben ja überall nicht so toll ist, da ziehe ich schon aus, da lege ich auch schon so ein bisschen die Ohren an. Petrus ging das so, als er erkannt hat, wer Jesus ist, hat er zu Jesus gesagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist so dieser Gedanke. Und wir dürfen wirklich diese Freiheit haben zu sagen, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, begegnet uns ein liebender Vater, und wir müssen uns nicht Angst haben, wir müssen keine Angst davor haben, dass da irgendwie Verurteilung ist oder irgendwas anderes. Also in diesem Sinne ist die Geschichte nicht 1:1 auf unsere Situation übertragbar. Aber trotzdem gibt es so ein paar Aspekte da drin, von denen ich einfach denke, das kann uns ein paar ganz wichtige Dinge lehren, auch zu dem Thema Gegenwart Gottes. Und 3 Punkte möchte ich da ganz gern herausgreifen heute Morgen. Der erste Punkt ist, wie gesagt, wir sollen keine Angst haben vor der Gegenwart Gottes. Wir müssen das auch gar nicht. Aber ich glaube, so eine Lehre dieser Geschichte ist, es ist schon angemessen, auch so eine gewisse gesunde Ehrfurcht zu haben gegenüber Gott und seiner Gegenwart und seinen Wegen. Der Vater im Himmel liebt dich, der ist für dich, der will dein Bestes, der feuert dich an, der freut sich, wenn es dir gut geht. Aber er ist trotzdem immer noch der Schöpfer des Universums. Jesus ist wirklich dein Freund. Jesus liebt dich so sehr, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist, aber Jesus ist trotzdem immer noch der König der Könige. Und wie gesagt, in der Gegenwart Gottes dürfen wir entspannt sein, wir dürfen uns fallen lassen, wir dürfen kommen, wie wir sind, wir müssen keine Angst haben davor. Aber ich glaube auch gleichzeitig, ist es gut, so eine gewisse Wachsamkeit zu haben, dass trotzdem, ja, wie soll ich sagen, das Ganze nicht abkippt in so eine gewisse Respektlosigkeit, sage ich mal. Für mich ist so ein Beispiel, zum Beispiel, mit welcher inneren Haltung gehe ich in die Anbetungszeit rein. Wie gesagt, gern entspannt, gern wie ich bin, aber habe ich so dieses innere Bewusstsein, hey, ich komme jetzt wirklich in die Gegenwart des Königs der Könige. Und manchmal habe ich so das Gefühl, gerade so bei uns charismatischen Kreisen, wir haben das so verinnerlicht, dass Jesus unser Freund ist, dass irgendwie der Freund schon fast der Kumpel ist, und dann, naja, Hauptsache ist es bequem, und dann irgendwie lümmel ich mich halt auch rein in die Lobpreiszeit. Also ich merke einfach für mich selber, wenn ich in die Gegenwart von Jesus komme, dann muss ich eine innere Entscheidung treffen, zu sagen, ich will dem irgendwie gerecht werden, weil ich bin hier wirklich in der Gegenwart des Königs. Und wie gesagt, das ist für mich so eine Lehre aus dieser Geschichte. Keine Angst vor Gott, aber eine gesunde Ehrfurcht ist, glaube ich, was echt angemessen ist, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind. Und ich denke, das Gleiche gilt auch für die Frage, wie gehen wir mit den Wegen Gottes um? Also einfach mit Wegen meine ich jetzt, es gibt bestimmte Arten, auf die tut Gott Dinge und zu denen beruft er uns als seine Kinder. Und es gibt bestimmte Arten, auf die tut Gott Dinge nicht. Und auch da, glaube ich, ist es gut, einfach eine gesunde Ehrfurcht davor zu haben, einen gesunden Respekt vor diesen Geboten Gottes. Wie konnte das passieren, dass David und die Israeliten überhaupt dieses Gebot ignoriert haben, wie die Bundeslade transportiert werden sollte? Ich glaube einfach, das war eine Mischung aus Pragmatismus. Es ist einfacher, dieses Ding auf den Karren draufzuladen, als es zu tragen. Und sie haben es einfach bei den Philistern gesehen. Die Philistern haben es nämlich ganz genauso gemacht, haben die Lade auf den Karren gepackt, haben das zur Grenze von Israel gefahren. Denen ist nichts passiert. Also scheinbar scheint es ja auch zu gehen auf die Art und Weise. Und ich denke so, wenn ich mein eigenes Leben angucke oder auch so einfach wie wir Gemeinde leben, wie schnell bist du in der Versuchung zu sagen, naja, du gehst halt den Weg, der praktisch ist. Naja, ganz sauber ist es nicht, aber es ist doch halt einfach der schnellste Weg, der einfachste Weg. Vor allem dann, wenn wir sehen, alle Welt macht es ja ganz genauso, da passiert auch nichts, da geht's auch gut. Also eigentlich wären wir ja schön blöd, wenn wir da jetzt einen großen Aufwand treiben. Ich gebe euch mal ein konkretes Beispiel. Wir haben ja einen Trägerverein als Gemeinde, einfach aus rechtlichen Gründen, weil wir das haben müssen, dass wir hier arbeitsfähig sind. Und da müssen wir eben auch einmal im Jahr eine Jahreshauptversammlung machen. Da müssen wir so ein paar Formalitäten beachten bei dieser Jahreshauptversammlung. Und jetzt dieses Jahr ist eben ohne jede böse Absicht eine Panne passiert. Also wir haben so ein, zwei von diesen Formalitäten sozusagen übersehen, haben das so dort nicht beschlossen. Und jetzt müssen wir aber sozusagen dann nach dieser Versammlung einfach auch bei den Behörden sozusagen einen Bericht erstatten, dass wir brav alles getan haben, was das Gesetz vorsieht. Und jetzt haben wir als Gemeinde zwei Möglichkeiten. Ich kann jetzt entweder hergehen und in diesen Bericht was reinschreiben, was nicht der Wahrheit entspricht, weil ich ganz genau weiß, hey, das ist eine Formalität. Also ganz ehrlich, das sind überhaupt keine Sachen, die irgendwie strittig sind, wo irgendjemand bei dieser Jahreshauptversammlung was dagegen hätte. Und vor allem, ich weiß auch, die Behörden haben null Chancen, das überhaupt zu überprüfen. Die können mir überhaupt gar nicht beweisen, dass es nicht die Wahrheit ist, was da drin steht. Hey, ist der einfachste Weg. Mal ganz ehrlich, das würden alle so machen. Oder ich kann den Weg gehen zu sagen, nee, eigentlich will ich nicht lügen. Ich glaube nicht, dass es der Weg Gottes ist, hier die Behörden zu verarschen und irgendwas in den Bericht reinzuschreiben, was nicht passiert ist. Und es bedeutet für uns, wir müssen jetzt halt leider nochmal den Aufwand machen in 1,5 Wochen, dass wir nochmal die Vereinsversammlung zusammentrommeln. Die Leute, die das betrifft, die wissen Bescheid. Und einfach uns 5 Minuten Zeit nehmen, die 1, 2 Formalitäten nochmal zu beschließen. Es gibt Leute im Verein, ich denke da zum Beispiel an dich, Thomas, du bist, glaube ich, 10-mal so lang unterwegs hin und zurück mit der Vereinsversammlung, als es dann tatsächlich dauert, diese Dinge kurz zu beschließen. Wir, Christina und ich genauso. Und das ist für mich so ein kleines, aber ein ganz konkretes Beispiel, wo es für mich darum geht, ehren wir das, dass Gott sagt, hey, euer Ja sei ein Ja, selbst wenn es aufwendig ist, wenn es lästig ist, wenn das alle Welt anders machen würde, oder sagen wir, hey, ja komm, gehen wir den pragmatischen Weg, das kriegt keiner mit, das würden alle so machen, passt schon. Und das meine ich damit, wenn ich sage, hey, lasst uns eine gesunde Ehrfurcht davor haben, wenn Gott sagt, ihr sollt Dinge auf eine bestimmte Art machen. Selbst wenn es alle anderen anders machen würden, selbst wenn alles andere viel praktischer wäre, es hat was damit zu tun, Gott die Ehre zu geben. Und genau das Gleiche gilt auch so für die Frage, wie gehen wir mit Sünde um? Die Bundeslade konnte überhaupt nur deswegen von den Philistern geraubt werden. Ich meine, das ist ja auch eine spannende Frage, ne? Also wenn das der Gegenstand der Gegenwart Gottes ist, wie kann das überhaupt passieren, dass die Philister da mal eben einmarschieren und die Bundeslade klauen können? Hat da Gott geschlafen oder was ist da passiert? Es ist deswegen möglich geworden, weil der Hohepriester, der zur damaligen Zeit eben sozusagen der Chef von dem Ganzen war, 2 Söhne hatte. Diese beiden Söhne haben aufs Heftigste gesündigt und ihr Vater, der Hohepriester, hat es ignoriert. Er wusste das und er hat nichts dagegen getan. Und eine Konsequenz davon war, dass Gott es zugelassen hat, dass diese Bundeslade von den Feinden Israels entführt wird. Und damit so ein Stück weit auch die Gegenwart Gottes aus der Mitte der Israeliten rausgenommen wird. Und für uns heute ist es so, dass wir leben alle aus Gnade. Ich habe gesagt, Sünde ist für uns alle auch ein lebenslanges Thema. Aber ich denke so, wenn wir eine Haltung entwickeln, wo wir sagen, naja, also eigentlich ist es ja am Ende des Tages wurscht, ob wir wirklich uns darum bemühen, dass wir ein geheiligtes Leben führen, weil so 100%ig kriegt man es eh nicht hin und 1000 gute Gründe, warum es vielleicht gerade eben so nicht dran ist und andere Sachen wichtiger sind. Also wenn es uns eigentlich wurscht ist, nach einem geheiligten Leben zu streben, dann werden wir das, glaube ich, schon erleben, dass sich in einer gewissen Weise die Gegenwart Gottes auch ein Stück weit zurückzieht. Und damit meine ich nicht, dass wir in die Hölle kommen, aus der Gnade fallen und was weiß ich, aber die Frage, wie sehr erlebst du wirklich Gegenwart Gottes in deinem Leben und wie sehr erleben wir das als Gemeinde, hat auch was damit zu tun, wie sehr wir Gott dadurch ehren, dass wir nach einem geheiligten Lebenswandel streben. Und so gilt das eben auch umgekehrt. Wenn wir Gott wirklich ehren, wenn wir seine Wege ernst nehmen, dann werden wir das auch erleben, dass seine Gegenwart zunimmt. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Lehre aus dieser Geschichte mit der Bundeslade. Wir fallen nicht tot um, wenn wir sozusagen unberechtigt in die Gegenwart Gottes reingreifen. Das können wir auch gar nicht, also unberechtigt da reingreifen. Aber trotzdem macht es einen Unterschied, ob wir Gott und seine Wege ehren oder ob wir das nicht tun. Eine zweite Lehre, die für mich in der Geschichte drinsteckt, ist, es ist wirklich erstrebenswert, in der Gegenwart Gottes zu leben. Das ist jetzt wahrscheinlich irgendwie, überrascht jetzt keinen, hoffe ich zumindest, aber es ist nochmal was wirklich in dieser Geschichte auch deutlich wird. Gegenwart Gottes, das ist nicht nur irgendwie so, naja, ist auch schön, wenn man es hat, sondern die Gegenwart Gottes, das ist eine Quelle von Segen, von geistlichem Wachstum, das ist eine Quelle von Shalom. Das ist ja so diese biblische Vorstellung von Frieden, die nicht nur heißt, es gibt halt gerade keinen Streit, sondern Shalom hast du dann, wenn es dir gut geht und wenn es den Menschen, die dir wichtig sind, gut geht und wenn es im Job gut läuft und wenn all die Dinge, die du einfach brauchst, damit es dir rund und gut geht, wenn die gegeben sind, das meint die Bibel mit Shalom. Und die Gegenwart Gottes ist eine Quelle all dieser Dinge. Und es ist übrigens nicht nur was im Neuen Testament, das sehen wir auch genauso in dieser Geschichte mit der Bundeslade, die wir gelesen haben. Dort heißt es, die Lade des Herrn blieb 3 Monate bei der Familie von Obed-Edom und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Und was ich da dann noch spannend finde, ist, dass es ja irgendwo heißt, irgendwie in den Versen davor, Obed-Edom aus der Stadt Gat. Das so nach dem Motto, da klingelt es jetzt vielleicht bei uns in dem Moment nicht, aber die Stadt Gat liegt im Gebiet der Philister. Der bekannteste, so aus der Die bekannteste biblische Person, die aus der Stadt Gat stammt, ist Goliath. Und dieser Obed-Edom ist jetzt aber halt auch nicht irgendein Gathiter, wie die dann so schön heißen, der gerade zufällig dort in der Nähe gewohnt hat, sondern das ist jemand, der sich David schon ganz, ganz früh angeschlossen hat. So, ich denke, viele von euch wissen das, David ist von Samuel zum König gesalbt worden, aber das hat dann noch einige Jahre gedauert, bis er tatsächlich König geworden ist. Und ein Teil dieser Jahre musste sich David vor seinem Vorgänger Saul in der Wüste verstecken, weil Saul ihn töten wollte. Und in dieser Zeit in der Wüste haben sich ein paar hundert Männer David angeschlossen und haben dort mit ihm zusammen gekämpft. Und dieser Obed-Edom ist einer dieser Männer, der damals schon in der Wüste mit David zusammen gekämpft hat, ihm sich angeschlossen hat. Also insofern hat David diese Bundeslade auch nicht dem erstbesten Nachbarn vor die Tür gestellt, sondern er wusste ganz genau, wer das ist. Er wusste, dass es jemand ist, der wirklich vertrauenswürdig ist. Und es zeigt auch übrigens, dass Gott bei solchen Dingen wirklich aufs Herz und die Haltung schaut. Weil eigentlich, wie gesagt, eigentlich ist der Obed-Edom ein Philister, der ist gar nicht dafür prädestiniert, von Gott groß gesegnet zu werden. Die ganzen anderen Philister sind bestraft worden, weil sie sich diese Bundeslade geholt haben. Aber dieser Mann, der schon vor Jahren die Entscheidung getroffen hat, ich will kämpfen mit dem Mann, den Gott zum König Israels berufen hat. Dieser Mann wird gesegnet, weil er sich in der Gegenwart Gottes aufhält. Und mir sagt es einfach, hey, das ist was, wonach es sich wirklich lohnt, sich auszustrecken. Wenn es mir gelingt, mich in der Gegenwart Gottes aufzuhalten, dann darf ich damit rechnen, dass ich dadurch wirklich gesegnet bin. Und wenn wir als Gemeinde Räume schaffen für die Gegenwart Gottes, dann dürfen wir erwarten, dass wir dadurch wirklich gesegnet werden. Und auch das ist für mich eine wichtige Lehre aus dieser Geschichte. Und natürlich, wie gesagt, ist es hoffentlich eh eine Binsenweisheit, dass Gegenwart Gottes was Gutes ist. Aber es wird hier nochmal wirklich unterstrichen. Und schließlich ein dritter Punkt, der mir auch wichtig ist, nochmal. Wir sehen in dieser sozusagen Nebenepisode mit dem Obed-Edom, dass wir immer wieder auch in den Genuss Gottes kommen können, ohne dass wir da jetzt in dem Moment ganz bewusst darauf hinarbeiten, sage ich jetzt mal. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, dass es bei dem Obed-Edom halt eines Tages an der Tür geklopft hat und ich formuliere es jetzt salopp, aber es klopft an der Tür und der macht auf und dann steht David mit 30.000 Israeliten und sagt, Entschuldigung, können wir mal hier die Bundeslade bei dir abstellen? Und nach dieser Geschichte mit dem Usa bin ich auch gar nicht sicher, ob der Obed-Edom im ersten Moment so hell begeistert war, dass er dieses Ding bei sich in der Scheune stehen hat oder wo auch immer. Wie gesagt, ich karikiere das jetzt natürlich ein bisschen. Aber der Punkt ist, der Obed-Edom hat in dem Sinne erstmal nichts dazu getan, dass er da von Gott gesegnet worden ist, außer dass eben der König zu ihm gekommen ist und zu ihm gesagt hat, hey, ich ordne mal an, wir stellen diese Bundeslade bei dir unter. Also solche Situationen gibt's, dass wir in den Genuss der Gegenwart Gottes kommen, ohne dass wir da erstmal was dazu getan haben. Aber ich glaube auch, es gibt immer wieder diese Situationen, wo es wirklich wichtig ist auch, dass wir die innere Entscheidung treffen, dass wir sagen, wir wollen uns ausstrecken nach dieser Gegenwart. Wir wollen uns auf den Weg machen, wir wollen mindestens mal eine innere Entscheidung treffen, wie gesagt, eine innere Haltung, wenn wir Zeiten mit Gott verbringen. Und das ist was, was wir in dieser Geschichte bei David sehen. David hat im ersten Moment fast ähnlich reagiert wie die Philister. Er hat gesagt, oh je, wie werde ich das Ding wieder los? Und hat es bei seinem guten Freund zwischengeparkt. Aber als er dann gesehen hat, wie viel Segen von dieser Bundeslade ausgeht, ist ihm klar geworden, wenn ich die Gegenwart Gottes in meiner Residenzstadt haben will, dann muss ich mich auf den Weg machen und diese Bundeslade zu mir nach Jerusalem holen. Das ist der einzige Weg, den David hatte. Und er hat sich auf den Weg gemacht. Und wie gesagt, die Geschichte geht da dann weiter. Er holt es nach Jerusalem, treibt da auch einen ziemlichen Aufwand dafür. Dieses Mal wird es beachtet, wie die Lade transportiert werden soll. Es geht alles gut. Und David hat sich aber, wie gesagt, auf den Weg gemacht. Und dieser dritte Aspekt ist für mich in dieser Geschichte drin, wenn wir eine Sehnsucht danach haben, Gottes Gegenwart zu erleben, dann ist es, glaube ich, immer wieder wichtig, dass wir eine bewusste Entscheidung treffen, zu sagen, okay, ich will mich da wirklich von Gott auch rufen lassen. Und ich will mich bewusst auf den Weg machen. Und wenn es einfach eine innere Entscheidung ist, das muss ja nicht immer räumlich sein, dass man sich irgendwo großen Aufwand treibt, aber ich will zumindest eine bewusste Entscheidung treffen, zum Beispiel, wenn ich in der Anbetungszeit bin, Jesus, ich will wirklich deine Gegenwart. Ich habe wirklich einen Hunger nach mehr. Und ich glaube, das macht einen echten Unterschied, ob wir diese innere Entscheidung treffen, ob wir uns dort rufen lassen oder ob wir das nicht tun. Und da schließt sich in gewisser Weise auch wieder der Bogen zu unserer Gemeindesituation. Wie gesagt, die Christina und ich empfinden ganz stark, dass Gott gerade momentan dabei ist, eine Tür zu öffnen, wo es wirklich darum geht, auch als Gemeinde, als Vineyard Dresden, seine Gegenwart nochmal auch auf, wie soll ich sagen, auf einem anderen Level zu erleben. Ich habe jetzt kein konkretes Bild, dass ich sage, wir werden jetzt ganz viele Heilungen erleben oder die Erweckung bricht aus oder was auch immer. Wir spüren nur einfach, irgendwas scheint da in der Luft zu liegen. Irgendwie scheint Gott was vorzuhaben, was so in den letzten Jahren nicht ohne weiteres passiert ist. Und es wird eine Quelle sein von Segen, es wird eine Quelle sein von geistlichem Wachstum, es wird was sein, was zu tun hat, einfach mit seiner Gegenwart und all dem, was das mit sich bringt. Aber ich glaube, wir empfinden auch einfach, dass damit verbunden ist, dass wir uns als Gemeinde ein Stück weit rufen lassen, diese Räume aufzumachen für ihn. Und ich werde da nächste Woche auch nochmal näher drauf eingehen, so dieser ganze Gedanke Räume aufmachen und so, also ein bisschen ein Cliffhanger auf nächste Woche muss ich auch noch einbauen. Aber was mir für heute echt total wichtig ist, sozusagen, wenn du dir einfach nichts anderes merkst von der Predigt, aber nimm das mit nach Hause. Wenn du hier zur Gemeinde gehörst oder einfach überlegst, ob du Teil der Gemeinde sein willst, und wenn du sagst, ich habe für mich ganz persönlich einen Hunger danach, mehr von Gott zu erleben. Und ich habe auch einen Hunger danach, dass wir als Gemeinde insgesamt mehr von dieser Gegenwart Gottes erleben, als wir es bisher tun. Dann will ich dich einfach wirklich einladen. Und unser Wunsch wäre, hey, lass uns das nicht irgendwie aus Pflichtgefühl tun oder naja, muss jetzt sein oder Druck oder was auch immer. Darum geht's überhaupt gar nichts. Und es geht wirklich um diese Frage, hast du diese Sehnsucht? Und wenn du gerade momentan ein anderes Empfinden hast, hey, ist es völlig okay. Und das meine ich wirklich so, das ist kein passiv-aggressives, hey, das ist schon völlig okay. Aber wir möchten die Leute einladen, die wirklich diesen Hunger haben. Und dann wollen wir es natürlich auch im Rahmen der Möglichkeiten tun. Das ist auch völlig klar. Also was ich damit meine, ist zum Beispiel, mir ist völlig bewusst, dass zum Beispiel Leute, die kleine Kinder zu Hause haben, nicht irgendwie zu zweit jeden Abendtermin wahrnehmen können, auch bei Abendterminen mitunter auch nicht einer kommen kann. Und das heißt jetzt deswegen nicht, dass man da innerlich nicht dahinter steht oder so, sondern das sind einfach die Notwendigkeiten des Lebens, sage ich jetzt mal. Aber es geht wirklich um diese innere Entscheidung. Das ist uns wichtig. Und zwei Möglichkeiten, die wir bewegen im Leitungsteam, die möchte ich euch da einfach an der Stelle auch als letzten Punkt der Predigt vorstellen. Was kann man jetzt ganz konkret tun, um solche Räume aufzumachen? Das eine, was wir machen wollen, ist, wir wollen uns mehr Zeit nehmen für das Vorgebet im Gottesdienst. Ich denke, viele von euch wissen das, oder ich hoffe das zumindest, dass wir ja vor jedem Gottesdienst auch nochmal zusammenkommen, um zu beten für den Gottesdienst. Bisher tun wir das um 10:30. Und wir haben gesagt, wir wollen uns mehr Zeit dafür nehmen, so als ersten Versuchsballon wollen wir mal um 9:30 starten mit dem Vorgebet. Und es ist einfach jeder herzlich eingeladen, dazu zu kommen, der das kann und will. Und wenn jemand sagt, ich kann nicht, oder wenn jemand sagt, ich will nicht, ist es auch völlig in Ordnung. Wir laden die Leute ein, die sagen, hey, wir haben eine Sehnsucht danach. Und dann wollen wir in diesem Vorgebet wirklich vor Gott kommen, wollen sagen, wollen nochmal gemeinsam wirklich Gott fragen, was ist dran, was hast du vor? Und so meine Hoffnung ist, dass es eigentlich auch Fahrt gewinnt, und eigentlich so mein Wunsch wäre, dass wir vielleicht in nicht allzu ferner Zukunft sogar an den Punkt hinkommen, dass wir sagen, wir treffen uns vielleicht noch früher, vielleicht sogar schon um 9 oder so, und wir passen gar nicht mehr in den Technikraum rein, wo das bisher stattfindet. Ich habe das wirklich in Gemeinden erlebt, welchen Unterschied das macht für die Gegenwart Gottes im Gottesdienst, wenn vorher viele Leute echt zusammenkommen, wenn sie wirklich vor Gott liegen, wenn sie sich wirklich ausstrecken nach Gott. Ja, ein bisschen mehr dazu sage ich nächste Woche, aber das ist einfach hier die Einladung dahin. Wenn du Lust hast, den Gottesdienst im Gebet mitzutragen, dann herzliche Einladung um 9:30 vor jedem Gottesdienst, momentan noch im Technikraum, und hoffentlich, wenn der dann bald zu klein ist, findet man eine andere Lösung auf das Problem. Freue ich mich dann, wenn es soweit ist. Eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit, sich dort nach der Gegenwart Gottes auszustrecken, die uns auch ganz wichtig ist, ist, dass wir am 2. Juni einen Anbetungsabend haben werden. Das ist der erste Samstag im Juni um 19:30 hier an diesem Ort. Und wir haben ja schon öfters mal bei verschiedenen Gelegenheiten auch Anbetungsgottesdienste gefeiert. Was uns bei diesem Abend speziell wichtig ist als Leitungsteam, dass wir dort wirklich sagen wollen, wir wollen das ganz bewusst unter dieses Motto stellen, wir als Vineyard Dresden strecken uns aus nach dieser Gegenwart Gottes. Also in dem Sinne nicht nur Anbetung, also ihr seht die Anführungszeichen bei nur, sondern es geht wirklich darum zu sagen, Jesus, wir kommen hier zusammen, weil wir dir wirklich was sagen wollen als Gemeinde. Und wiederum, hey, Einladung, wenn du Lust hast, wenn es deine Sehnsucht ist, wenn du Zeit hast, jetzt wenn es dir so geht, dass du keine Zeit hast, volles Verständnis, wenn es dir so geht, dass du keine Lust hast, es ist völlig in Ordnung, jeder ist frei, das zu entscheiden, aber wir wollen die Leute zusammenrufen, die sagen, ich kann und will mich da mit eins machen. 2. Juni kommt natürlich auch nochmal eine E-Mail rum, ein Betungsabend 19:30 hier in diesen Räumen. Ja, soweit einfach mal bis heute. Wie gesagt, wir werden da in der nächsten Woche weitermachen, auch nochmal mit konkreten Gedanken dazu, was heißt es als Gemeinde, Räume aufzumachen für die Gegenwart Gottes. Ich würde an der Stelle gern so verfahren, dass wir die Ministeriezeit jetzt folgendermaßen gestalten. Ich würde jetzt ganz gern im direkten Anschluss an die Predigt dazu einladen, wenn du sagst, ich habe diese Sehnsucht nach mehr, einfach dann auch mit aufzustehen, und wir schließen die Augen, und es geht gar nicht darum zu gucken, wer steht jetzt und wer ist da sitzen geblieben. Das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Aber dort einfach wirklich auch nochmal bewusst sich vor Gott hinzustellen und zu sagen, ich wünsche mir einfach mehr von dir in meinem Leben.